Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter aus Nürnberg.
Wie entscheidend ist Charakter in der Geldanlage? Lass uns doch mal große bekannte Betrugsfälle in der Geschichte betrachten. Die Goldjungs und die Wirecard Boys. Also Wirecard ist ja allen bekannt, das ist so neu, das setzen wir mal bei allen Hörern das Wissen um den Zusammenbruch voraus. Lassen wir den mal weg. Gehen wir mal ein bisschen in die Geschichte zurück. Die Goldjungs, das war ein Titel eines Fernsehfilms, erst vor kurzem in der ARD. Da ging es um Devisenspekulationen und die stürzten die Herstadtbank in die Pleite. Und die Herstadtpleite gilt ja auch als Geburtsstunde der Bankeneinlagensicherung. Worum ging's beim Aufstieg der sogenannten Goldjungs?
Die Herstadtbank war ja eine der berühmtesten und herausragendsten deutschen Privatbanken in den 70er Jahren. Erfolgreich, Eigentümer Hans Gerling, berühmt, bekannt. Dann der Direktor Ivan Herstadt, auch bekannt in Köln. Ihm ging es darum, in seiner Region bekannt zu sein, erfolgreich dazustehen. Und diesen Erfolg, dieses Wachstum kam eben nicht über die normalen Bankgeschäfte, sondern eben über den Eigenhandel, in dem Falle über Devisenspekulation im Dollar. Und er hatte eine Gruppe junger Devisenhändler, die sorgten für ihn für glänzende Bilanzen. Und denen hat er dann einfach vertraut. Er hat sich dann um seinen Karneval und um andere Themen gekümmert und er hatte denen vertraut, dass das halt immer so geht, durch kurzfristige Spekulationsgeschäfte. Und diese Spekulationen, die wurden immer gewagter und immer wilder, sodass auch Angestellte der Bank sich immer größere Risiken genommen hatten, sogar Kredite aufgenommen hatten. Ja, und das ging dann so lange gut, bis dann 1974 der erste Ölpreisschock kam. Und dieser Ölpreisschock hat dann dazu geführt, dass dann die Bankgeschäfte Geld verloren hatte, aber viele Geschäfte vorher verschleiert wurden. Und eins der Besonderheiten war, dass das Rad immer größer wurde, dass das zwar moniert wurde, aber dass man das dann im Heimlichen weitergemacht hat. Und das hat letzten Endes dazu geführt, dass die Bank dann 1974 pleite war und der Eigentümer Hans Gerling dann über 50% seiner Anteile verkaufen musste, damit die Kleinsparer dann entschädigt wurden.
Der nächste Fall. Jérôme Kerviel ist einer der größten Skandale der Finanzgeschichte. Die Société Générale hatte 2008 bekannt geben müssen, dass wegen Spekulationen es einen Verlust von knapp 5 Milliarden Euro gab. Was ist das für eine Geschichte?
Da ist es so, da war angeblich, ich sage jetzt angeblich, ein einzelner Händler, der so viel Position hatte, dass es eben zu 5 Milliarden Verlust gekommen ist. Und ihm wurde dann Fälschung, Vertrauensbruch, unberechtigter Computerbenutzung vorgeworfen. Aber es gibt auch viele Hinweise, dass der Arbeitgeber, SocGen, über um diese Geschäfte wusste und dass auch das ganze Handelsteam um dieses Ausmaß wusste. Aber man hat es halt laufen lassen, weil es eben in den Jahren davor so glänzende Gewinne gab und man immer wieder geglaubt hat, es gibt einzelne Menschen, die das riechen können oder wissen können, wie die Dinge sich entwickeln und dann eben ungeheure Gewinne machen, eben mit Devisen oder Optionsspekulationen oder Derivaten oder dergleichen. Und es zeigt sich immer wieder, dass am Ende des Tages das meistens nicht funktioniert.
Kleine Randbemerkung, da habe ich was Nettes gefunden. Es ist fast schon auch aberwitzig, also Jérôme K. saß ja dafür in Haft. Dennoch musste Société Générale 450.000 Euro Entschädigung an Kerviel zahlen, dessen Kündigung sei nämlich nicht rechtmäßig. Das Gericht in Paris befand die Kündigung auch deshalb für unrechtmäßig, weil die Bank deutlich vor dessen Entlassung über Kerviels Geschäfte auf dem Laufenden gewesen sei. Eine spannende Geschichte. Noch eine Bank, die pleite ging, die Barings Bank Insolvenz. Da ist Lessons Bluff geplatzt. Die Welt der Terminkontrakte und Optionen. Also Nick Lesson war ja der Händler der Barings Bank und verzockte Millionen mit sogenannten Derivatengeschäften. Damit ruinierte er die Bank der Queen. Was ist das für eine Story dahinter?
Ja, das war schon wesentlich früher. Jérôme Kerviel, das war ja in 2008. Nick Lesson, das war in den 90er Jahren bereits. Und das war ein einfacher junger Mann, der im Grunde genommen nichts anderes wollte, als in diese große Welt der Finanzen hineinkommen. Er war recht schnell erfolgreich. Er ist als Kontrolleur im Grunde genommen in diese Handelsgeschäfte reingekommen und die Bank hatte dann diesen fatalen Fehler gemacht in den 90er Jahren, dass sie ihm dann in Aussicht gestellt hatten, er sollte in Singapur das Handelsgeschäft aufbauen. Und er sollte das kontrollieren und hatte sich aber gleichzeitig eine Ausbildung als Händler zugelegt, musste er natürlich auch, damit er weiß, was die für Geschäfte machen, und war dann sozusagen als Chefhändler auch gleichzeitig derjenige, der das kontrollieren sollte. Aber das war dann auch 1993, 94 dann so erfolgreich, dass er im Grunde genommen da also immer weiter immer mehr Freiheit hatte und dass man das halt immer weniger kontrolliert hat. Und er hat dann von sich selbst gesagt, als ich das erste Mal das Handelsparkett betrat in Singapur, konnte ich das Geld riechen. Diese Sucht oder diese Gier nach mehr, dieses nach oben wollen, ans große Geld wollen, das ist eigentlich bei allen gleich. Aber bei Leeson ist noch eine Sache hinzugekommen, als mal eine Mitarbeiterin unter Tränen zu ihm gekommen ist und gesagt hat, Herr Leeson, hier ist ein Fehler passiert, dann hat er im Grunde genommen diesen Fehler auf ein sogenanntes verdecktes Fehlerkonto gebucht und hat dann angefangen, diese Geschäfte zu vertuschen und hat dann gedacht, naja, wenn ich dann irgendwann wieder Gewinne mache, dann buche ich das mit dem Gewinn, buche ich dann den Verlust wieder aus. Und hat es nicht gleich bereinigt. Und das ist, glaube ich, ein Grundfehler. Und dann hat er halt immer mehr riskante Geschäfte gemacht und hat dann angefangen, diese Verluste dann auf dieses Fehlerkonto zu buchen und dann diese Verluste zu verschleiern. Und ich glaube, dass das mit einer der schlimmsten Sachen ist, die man dann machen kann, die anderen im Glauben zu lassen, dass man diese Großartigkeit hat und die Fehler zu vertuschen. Und das ist eigentlich bei allen drei gewesen.
Ja, lass uns noch ein bisschen weiter philosophieren. Was haben alle drei Geschichten noch gleich und was kann man daraus lernen?
Also was allen drei gleich ist, dass der Erfolg süchtig macht, dass also nicht nur die Händler dann Luft des großen Geldes schnuppern, sondern auch die Vorgesetzten leichtfertiger werden und sagen, naja, wir haben ja gute Gewinne, das ist alles prima, das läuft, da müssen wir nicht so genau hinschauen. Und man dann immer wieder auch vergisst, dass im Grunde genommen viele von diesen kurzfristigen Geschäften in meinen Augen Glückssachen sind, ähnlich wie Wetten, die lange Zeit gut gehen können, aber dann auch nicht oder erst nicht gut gehen können und später doch gut gehen können, weil man einfach die Dinge nicht weiß. Und man setzt dann eben halt mit einem minimalen Einsatz, dreht man ein großes, großes Rad. Und das kann nicht immer nur gut gehen. Das ist auch nicht solide und das führt auch am Ende letzten Endes zu nichts. Aber, und da sind wir Anleger dann gleich, genau wie die Vorgesetzten. Wir lassen uns vom Erfolg blenden und vom Erfolg leiten und wollen ja auch dort investieren, wo die anderen auch investieren.
Sie sprachen so ein Fehlerkonto an. Glauben Sie, dass viele Banken heute noch so eine Art Fehlerkonto haben?
Ja, aber was allen diesen Fällen gleich ist, dass es ja trotz immer umfangreicherer Kontrollen immer wieder passiert, dass solche Verluste vorkommen. Warum? Weil die Dinge einfach zu komplex sind. Und weil einfach diese ganzen Handelsbücher schwer durchschaubar sind. Also davon bin ich überzeugt, dass es sowas geben kann. Also ich würde jetzt niemandem unterstellen, dass es das geben muss, aber ich glaube schon, dass es das geben kann oder immer noch gibt, weil es einfach überschaubare Handelspositionen gibt.
Also es geht immer auch eigentlich ums Gewissen und, wie soll man es nennen, eine gewisse Bescheidenheit, eine Solidität, ein geerdet bleiben?
Ich glaube, dass der Unterschied der ist, ob ich das Geldgeschäft so betrachten kann, wie als wenn ich Bäcker bin und Brötchen backe und meinen Kunden Brötchen verkaufe. Ob ich das so sehen kann oder ob ich mich von dem großen Geld und diesen Dingen einstecken lasse.
Meinen Sie damit den Hype um Bitcoin zum Beispiel, oder?
Nehmen wir zum Beispiel mal den Hype um Bitcoin. Warum muss ich denn dabei sein bei einer Sache, deren Wert ich gar nicht bestimmen kann? Oder Sie haben es angesprochen bei Wirecard. Es gab ja genügend Hinweise darauf, dass da irgendwelche Unregelmäßigkeiten sind. Und trotzdem ist man dem nicht energisch genug nachgegangen. Also warum? Weil man im Prinzip das dann am Ende nicht wahrhaben will, dass es einfach zu gut ist, um wahr zu sein. Und das nochmal ein Thema Bescheidenheit. Wenn wir Menschen sehen, der kürzlich verstorbene David Swensen, der bei der Yale-Universität gearbeitet hat, der sehr erfolgreich war im Aufbau und Verwaltung von langfristigem Stiftungsvermögen. Ja, der hätte bei Goldman Sachs das Mehrfache von dem verdienen können. Aber er wollte nicht. Oder Warren Buffett, der da immer noch in Omaha ist, mit seinem Einfamilienhaus, was er vor 50 Jahren gebaut hat. Natürlich nicht die letzte Hütte, aber eben normal. Und nicht abgehoben. Und ich glaube, diese Erdung im normalen Leben, in einem normalen Umfeld ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um das Geld der Anleger langfristig zu bewahren und zu vermehren. und nicht abzuheben in irgendwelchen Sphären, die niemand vorhersehen kann.
Aber wie prüfe ich denn mein Gegenüber? Also ich gehe zu Ihnen, zum Herrn Jutz, Vermögensverwalter oder Vermögensverwalter XY. Ich müsste Psychologe sein, um ein Charakterbild meines Gegenübers zu verstehen. Das halte ich für sehr schwer.
Ich weiß nicht, ob man das unbedingt in diesem Umfang brauche. Ich glaube schon, dass man erstens mal merkt, ob einem jemand sympathisch ist oder nicht. Und zum anderen merkt man, glaube ich, an dem, ob er geerdet ist oder nicht. Ich will nicht sagen, dass das nicht passieren kann. Das kann auch in Volks- und Raiffeisenbanken und Sparkassen passieren. Das kann überall passieren. Aber ich glaube, dass man spürt, ob jemand mit seinem Leben und mit dem, was er hat, zufrieden ist, also natürlich schon auch ehrgeizig ist, aber ob er letzten Endes sich verleiten lässt vom großen Geld, von teuren Autos und irgendwelchen Dingen, wobei das Einzelne für mich nicht maßgebend ist. Natürlich kann jemand ein teures Auto fahren, das meine ich nicht, aber ich glaube, das Gesamtbild, was jemand abgibt, zeigt doch schon, in welche Richtung jemand denkt und in welche Richtung jemand geht. Und wenn ich mich davon anziehen lasse, ist es ja auch in Ordnung, ist ja auch meine Sache, wenn ich dem vertraue oder dem nachgehe. Oder ob ich eben sage, nee, ich will im Grunde genommen die Solidität, ich will die Langfristigkeit, ich will Stabilität und dafür dann steht. Unser Motto ist gesundes Wachstum für Ihr Vermögen und gesund heißt einfach, die Dinge brauchen Zeit.
Herr Jutz, dann nehmen wir uns die Zeit. Ich danke Ihnen.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.